Moin Moin und herzlich willkommen bei der Pre-Show oder willkommen zur Pre-Show der Feuilletöne. Moin Moin, Frau Eichler.
Moin Moin.
Frau Eichler, ich habe die Fauze schnoll.
Ja.
Wirklich. Also das, wir haben ja letzte Woche, habe ich ja noch gesagt, ich werde diese Woche schimpfen, nicht? Habe ich nicht noch gesagt, ich werde schimpfen?
Mhm.
Und zack, muss ich schimpfen. Also dieses Wetter ist eine Frechheit. Es ist anmaßend und unverschämt und übergriffig ist es. Übergriffig, jawohl. Es ist ein übergriffiges, unverschämtes, freches, unerzogenes Wetter. Ungezogen, möchte ich fast sagen, nicht? So, jawohl.
Ja, es ist eindeutig zu heiß und stickig. Und es dauert viel zu lange normalerweise. Was ist normalerweise? Früher, TM. Erinnere ich mich mehr so an eine Woche Hitze und dann kommt ein Gewitter und dann ist es erstmal wieder gut und dann kommt vielleicht nochmal Hitze. Aber jetzt ist es schon, weiß ich nicht, gefühlt halben Monat. Nein, es ist, weiß ich nicht, viel zu warm. Es kühlt sich einfach nicht mehr ab. Auch nicht nachts.
Nee.
Auch nicht nach Gewittern. Was ist da los?
Man kann nicht mehr mit der normalen Bettdecke schlafen.
Ja.
Und ich muss zwischen meinen Klapperknien, zwischen diesen knochigen Dingsies da muss was zwischen, da muss eine Decke zwischen. Sonst klöppeln die aufeinander und das geht nicht. So kann ich nicht schlafen. Also kann man erstmal nicht richtig einschlafen. Also ist man unmütig. Während des Einschlafens, Frau Eichler, ist man schimpfig.
Das ist nicht gut für die Gesundheit.
Nee, so lässt es sich schlecht einschlafen.
Mhm.
Wenn man sozusagen während des Einschlafens vor sich hin grummelt.
Allerdings, würdest du YouTube mit Werbung gucken, wüsstest du, dass IKEA jetzt ein kühlendes Kissen hat. Das könnte man zwischen Knie legen. Ich werde ständig belästigt von dieser Kissenwerbung.
Weil du deine Sachen wieder auf deinem Smartphone guckst.
Ja, selber schuld.
Nicht?
Ja.
Daher kommt das. Ja, nee, also ich muss schon sagen, also man ist entsetzt. Ich bin wirklich, ich bin unmütig.
Ja.
Ungehalten.
Ich bin doppelt unmütig,
ja?
Denn es gibt ja noch mehr schlimme Dinge bei diesem Wetter, nämlich Mücken.
Oh ja, schon wieder, ja.
Ja. Sie sind überall, sie kriegen mich grundsätzlich. Ich bin sehr dankbar für die Fledermäuse, die anscheinend heute Morgen auf einem großen Buffet unterwegs waren. Die habe ich kurz gesehen, aber sie haben mich alle erwischt.
Tja. Habt ihr denn da irgendwo einen Teich oder irgendwie so ein Weiher oder wie man das bei euch nennt?
Ja, die Weser halt, ne? Irgendwo am
Ufer.
Aber die
Weser ist doch kein stehendes Gewässer, das ist doch.
Nein, aber
das
sind ja überall
so kleine
Ausläufer oder keine Ahnung, Pfützen und Zeug und was da so am Ufer rumliegt.
Ja.
Doch, doch. Und da ist ja auch ganz viel renaturiert, das heißt, da gibt es auch richtige. Hier sind ja auch ganz viele alte, nicht Moore, sondern. Ach, jetzt fehlt mir gerade das Wort. Marsche, genau.
Hm.
Und da steht natürlich auch eine Menge was rum. Also.
Ja, da ist sie natürlich glücklich, die Mücke, nicht?
Mhm.
Da steht das Wasser ja dann.
Das stimmt. Gut, dafür haben wir hier eine Menge Vögel und Fledermäuse. Deswegen will ich auch den Dachboden genauso lassen, wie er ist. Die dürfen da wohnen.
Ah.
Jederzeit. Die sollen sich fleißig vermehren und all die Mücken wegfressen, die sie kriegen können.
Ja, nun. Die mir alle erwischen, naja, also.
Leider nicht.
Nee, leider nicht. Nee. Ja, das ist natürlich dann ein weiterer Aspekt des angeblich so schönen Wetters. Ich bin ja überhaupt kein Freund von warmem Sommer und überhaupt dieses ganze Rumgesonne und all dieses, also ich weiß nicht. Das muss ich eigentlich alles gar nicht. Ich bin schon froh, dass die Sonne hier nicht mehr reinkommt. Man merkt schon, dass es abends früher dunkel wird und dass man morgens auch, dass es schon nicht mehr ganz so hell ist. Das gefällt mir sehr gut. Das macht mich hoffen. Nicht?
Hoffen auf den Herbst.
Ja.
Das ist ein schöner Titel für die Biografie.
Ja.
Das ist tatsächlich ein guter Biografietitel. Klaut mir den nicht.
Das ist wirklich nicht schlecht, ja. Ich bin ja jetzt im Herbst meines Lebens. Das ist ja das Schöne.
Mhm.
Das ist ja das Tolle. Also insofern, das wiederum ist schön, aber das andere, das mit dem Wetter, das ist nicht schön. Also da muss man, das kann, so wie es ist, jetzt hinfallen. Brauche ich nicht. Es gibt aber auch positive Dinge. Der Brennerpass ist wieder da.
Sehr schön.
Und das stimmt mich ja richtig froh. Eine schöne Überraschung. Wirklich, das hat mich sehr gefreut. Mein Herz hat das mit Wärme, hat das mein Herz erfüllt. Wirklich. Übergelaufen ist mein Herz geradezu, muss ich sagen. Also das hat mir sehr gefallen. Ich mag sehr gerne, wenn Rüdiger Rudolph und Bernie Meyer sich miteinander unterhalten. Das erfüllt mich mit Freude. Das ist schön. Und Bernie Meyer hört jetzt Jazz. Das erfüllt mich mit noch mehr Freude.
Oh.
Er kann zwar die Jazz-Richtung noch nicht alle so richtig auseinanderhalten, aber das wird schon noch.
Keine Sorge. Man kann jede Woche mit Jazz konfrontiert werden und die auch immer noch nicht auseinanderhalten. Also, ich weiß zwar nicht, wem sowas passiert, aber ja, ich hörte davon.
Also, wer das noch nicht kennt, Brennerpass, auch ein wunderbarer Podcast. Wir reden hier schon wieder von Sachen und die Leute wissen gar nicht, was los ist. Das ist ein wunderbarer Podcast, den ihr alle hören müsst eigentlich. Also nicht müsst, aber dürft und so. Und ihr werdet, das soll euer Schaden nicht sein. Das ist, ja.
Das stimmt, das kann man tun. Selbst als Nicht-Fußball-Fan.
Da findet gar kein Fußball mehr statt.
Gar nicht mehr?
Nee.
Ah, okay. Lange nicht gehört.
Das, hat man sozusagen wegrationalisiert. Das ist leider nicht mehr. Tja.
Das kann ich nur unterstützen.
Ja.
Das macht die Leute nur verrückt und wuschig.
Ja, nee. Gott. Ja, was soll's. Irgendwas muss einen ja verrückt und wuschig machen. Ansonsten wird das Leben ja auch langweilig, ne?
Ja, oh, ich habe dafür Mücken und.
Ja, da bin ich mit dem Fußball, glaube ich, ganz zufrieden, wenn ich ganz ehrlich bin.
Ja, super.
Also das muss ich dann aber auch nicht. Das ist keine Alternative für mich. Ansonsten werden mich jetzt alle Leute auslachen, aber ich bin in Begriff, mich mit Excel anzufreunden. Wirklich. Ja, doch, doch. Doch, doch.
Ja, das kann schon was. Also,
ja, das ist ganz
drollig. Darf ich nicht unterschätzen.
Drolliges Programm. Doch, doch. Ein Programm voller Drolligkeiten. Also ich muss schon sagen, also das ist durchaus nützlich. Nicht so schlecht.
Durchaus.
Es ist eigentlich
drollig
nur,
ist jetzt ein Wort. Hm? Drollig ist ein sehr interessantes Wort.
Ja, es ist so drollig logisch.
Hm.
Nicht? Eine drollige Logik steckt hinter diesem Programm. Das ist schön. Man kann eigentlich nur dann was falsch machen, wenn, also es ist eigentlich der User, wie immer, die Userin.
Hm.
Ja, das ist so. Ist voller bestechender Logik, dieses Programm. Ja, damit hat man sich angefreundet. Also durchaus interessant. Schöne Sache, das.
Das stimmt. Das ist immer schön, wenn man ungefähr weiß, was man tut beim Microsoft-Gedöns, weil es nimmt einen nicht an die Hand. Es kann viel zu viel und es benennt es sehr merkwürdig.
Ja.
Und entweder man weiß, was es gibt, oder man kann es auch vergessen.
Ja, das Problem ist, sie benennen es auch immer wieder neu. Das ist das größte Problem an der ganzen Geschichte. Also diese ganzen Updates, die machen dann immer neue Begriffe für alte Sachen und dann verlegen sie teilweise Sachen auch woanders hin und das ist alles schwierig. Also, naja, was soll's. So ist das. Aber die Programme an sich selber funktionieren mittlerweile, muss ich sagen, ziemlich gut. Das war ja auch mal anders, ne?
Ja.
Schon.
Das wohl war. Beim Thema Umbenennen fällt mir auf, wir haben uns schon lange nicht mehr umbenannt. Erstaunlich lang.
Wir haben uns einmal umbenannt und das ist ja jetzt auch schon sehr lange. Also
das ist doch wie gestern.
Ja, warte mal. Wir sind, glaube ich, schon seit 2015 sind wir schon die Feuilletöne.
Ja, das ist lang.
Ne?
Seitdem bin ich schon wieder viermal umgezogen.
Ja. Ja, tatsächlich sind wir seit, wir sind ja jetzt, genau, nicht ganz. Wir sind schon über 5 Jahre, das ist ja schon 5,5, weil es war ja im Januar.
Ha, stimmt, zum Jahresbeginn, ja.
Stimmt, wir werden jetzt schon bald, also die Feuilletöne werden 6 sozusagen im Januar. Ja, und die anderen davor, die Quasseldinger, die waren nur 2,5 Jahre, glaube ich. Irgendwie so.
Ja, kommt hin.
Die gab es gar nicht so lange. Also nicht mal 2,5 Jahre, sondern eigentlich war ja erst im August ging es richtig los und dann, ja. Wie lange es uns auch schon gibt, ne?
Ja.
Das muss man ja auch mal sagen. Wir sind das Original, ne? Ja, wirklich.
Das Original von uns selbst, das stimmt.
Nee, wir sind die Originalkultursendung. Es gibt ja mittlerweile so viele Kulturpodcasts, dass da blickt ja kein Mensch mehr. Das muss man auch mal sagen. Wir haben mit dem ganzen Quatsch vor 8 Jahren angefangen. Da gab es keine andere Kultursendung im deutschsprachigen Podcast Dingsbums in der Podcast-Landschaft, muss man auch mal sagen. Und wir kosten kein Geld. Im Gegensatz zu einigen anderen. Ja. So, nämlich. Also wenn ihr das Original hören wollt, ne, also wir wären das. Also.
Das ist doch eigentlich die optimale Überleitung für die Sendung.
Ja, das, genau. Das, ja, so machen wir das.
In die wir nun übergehen wollen. Zum, ich weiß es nicht, 300. Mal. Herzlich willkommen bei den Feuilletönen, die Kultursendung mit wöchentlichem Wohlsein für Augen, Ohren und Hirn. Mit Jennifer Eichter, hallo.
Und Thorsten Martinsen, hallo.
Neben dem Radio und der Podcast-App eurer Wahl könnt ihr uns übrigens auch bei Spotify und bei Deezer hören. Oder direkt auf unserer Website unter feuilletöne.de. Da findet ihr auch unser Archiv vergangener Folgen in voller Länge. Die heutige Sendung starten wir ausnahmsweise mal nicht mit gelesen, sondern mit Synthesizern. Und dafür übergebe ich einfach mal direkt an unseren ausgewiesenen Synthi-Liebhaber, Herrn Martinsen.
Ja, vielleicht müssen wir erstmal damit anfangen, warum machen wir das eigentlich alles? Ich glaube, es gibt noch nicht genug Leute, die so ein bisschen, oder es gibt genügend Leute, die glauben, so ein Synthesizer ist mehr oder weniger so ein schlechterer Computer oder irgendwie sowas. Und das hat ja eigentlich alles ganz anders angefangen. Ist ja nicht. Ein Synthesizer ist ein Musikinstrument, ein elektronisches Musikinstrument. Es gibt davon verschiedene Sorten. Es gibt analoge und digitale Synthesizer. Da gibt es also ganze Religionen, wie immer.
Das ist echt krass. Also.
Und wie bei Gitarren sind die alten Synthesizer der 70er und Anfang der 80er Jahre, das sind die, die man haben muss sozusagen und die eine Unmenge an Geld kosten. So, Gitarren sind natürlich noch älter, also da sind es dann wahrscheinlich eher so die 50er und 60er Jahre, aber bei den Synthis sind es die 70er und Anfang der 80er. Also alles, was so analog ist. So, ein Synthesizer ist also ein elektronisches Musikinstrument, was Audiosignale erzeugt. Eigentlich genau das, was euer Computer auch macht. Und der C64 zum Beispiel hatte einen eingebauten Synthesizer drin. Der konnte das zum Beispiel. Der konnte natürlich nicht samplen und solche Sachen. Das ist natürlich nicht möglich gewesen. Da war einfach die Speicherkapazität noch nicht da und die Technik noch nicht so weit für so kleine Homecomputer, wie es damals noch hieß. Aber im Grunde genommen ist es das. Nun, Synthesizer, es gibt zwei verschiedene Dinge. Wir beschäftigen uns heute eigentlich oder ausschließlich mit der subtraktiven Synthese. Die additive Synthese ist dann die digitale Synthese. Da geht es dann auch in die FM-Synthese rein. Das ist digital, das ist DX7, das ist zu viel, da würde man, das würde den Rahmen dieser Sendung, dieser baulichen sprengen, deswegen bleiben wir mal bei der analogen, subtraktiven Synthese. Auch digitale Synthesizer können subtraktiv sein, so ist es nicht, zumindest aufgebaut. So, was haben wir denn nun in so einem Synthesizer drin? Wir kennen ja normale Musikinstrumente. Nehmen wir mal an, wir nehmen so eine Gitarre. Was hat denn so eine Gitarre? Eine Gitarre hat einen Korpus, eine akustische. Die hat Saiten und die hat Griffbrett und all so Sachen eben. Und so wie das bei der Gitarre eben so Sachen gibt, so gibt es beim Synthesizer auch Dinge, die dafür verantwortlich sind, dass wir irgendwas hören. So gibt es zunächst einmal Oszillatoren und diese Oszillatoren, das ist das, was den Klang macht. Das ist sozusagen der Korpus des Instruments. Wenn es um akustische Instrumente geht. Dann gibt es Filter und Hüllkurven. Filter machen, dass der Sound entweder ganz dumpf ist oder sehr, sehr, sehr höhenlastig ist. Und Hüllkurven machen, dass der Klang, dass der Sound, der Klang auf eine bestimmte Art einschwingt sozusagen, also entsteht und wieder ausklingt. Und was in der Zeit so passiert. Also man kann sich das so vorstellen, dass diese Hüllkurven und der Filter, wenn wir jetzt bei der Gitarre bleiben, bei dem Beispiel der Gitarre, eure rechte Hand ist. Also wenn man zum Beispiel die Hand auf die Saiten legt, dann klingen sie ja nicht mehr aus, sondern dann sind sie ja nur noch dumpf. Das kann man ungefähr damit vergleichen. Und dann gibt es noch den LFO, das ist ein Low Frequency Oscillator. Das ist sozusagen, wenn man wieder bei der Gitarre bleibt, die linke Hand. die sorgt zum Beispiel dafür, diese linke Hand, dass man der Saite, dem Klang, also diesem Ton bei der Gitarre, ein Vibrato hinzufügen kann oder die Saite ziehen kann, also die Tonhöhe verändern kann. Und das macht der LFO. Der moduliert das Ganze. In Wirklichkeit ist es natürlich alles noch ein bisschen komplizierter und man kann da so viele Sachen mehr machen, aber das ist es im Grunde und das soll hier ja auch nun keine Physiksendung werden und wir wollen ja jetzt auch keine Nerd-Sendung machen, sondern einfach nur so eine Sendung machen, damit man so ganz klein bisschen versteht, wie so ein Synthesizer funktioniert. Also das ist eigentlich im Grunde genommen das. Das sind die Hauptbestandteile und die wichtigsten Bestandteile eines Synthesizers. So, Synthesizer werden genau wie Pianos und wie Spinett oder Cembalo und all diese ganzen Sachen mit Tasten gespielt, mit weißen und schwarzen Tasten. Sieht aus wie so ein zu klein geratenes Klavier, so. Und manchmal kann man diese Synthesizer mit Hilfsmitteln spielen. Da gibt es zum Beispiel Sequencer, da kann man dann Töne eingeben. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, was weiß ich, 16, 32, gibt auch 64 mittlerweile, glaube ich. Und die spielt er dann immer wieder ab. Dann kann man entscheiden, ob er die von unten nach oben spielt oder von oben nach unten spielt, also in zwei verschiedenen Richtungen oder random die Töne hintereinander spielt. Es gibt Arpeggiator, das sind dann einfach nur die Tasten, da werden nur die Tasten gespielt, die man niederhält. Also die Töne, die man eben mit den Händen, mit den Fingern niederhält. Auch das gibt es. Und heutzutage gibt es natürlich auch wahnsinnig viele Software-Synthesizer, denn heute sind die Computer natürlich groß genug, um das leisten zu können. Also auch das geht natürlich. Man kann heute auch eine Tastatur an Computer anschließen und dann die Synthesizer darüber spielen. Allerdings eben keine analogen. Denn ein Computer ist nun mal digital. So ist das im Leben.
Mittlerweile können ja sogar die Handys das theoretisch, haben zumindest genug Rechenleistung.
Ja, genau. Wenn auch sehr eingeschränkt, aber ja. Mhm. Genau. Aber eben nur digital. Nun, Synthesizer-ähnliche Instrumente entstanden bereits Mitte des 20. Jahrhunderts. Ich glaube, darüber haben wir in dieser Sendung schon mal gesprochen. Die wurden dann mit Hilfe von Lochkarten gesteuert und bestanden aus Hunderten von Elektronenröhren. Also Elektronenröhren, das, was man so in Radios früher hatte oder in Fernseher und so. Und es war Robert Moog, und der heißt wirklich Moog und nicht Moog. Da hat er großen Wert drauf gelegt, weil er nämlich deutsche Vorfahren hatte. Also Robert Moog hatte deutsche Vorfahren und deswegen hat er großen Wert darauf gelegt, Moog genannt zu werden und nicht Moog. Und der hat dann 1964 diesen Moog-Synthesizer entwickelt und das gilt als wegweisend für die analoge Bauweise zumindest, die nämlich aus einem VCA, ein Voltage Controlled Amplifier, aus Envelopes und aus Rauschgeneratoren, Filter und Sequenzer bestehen. Nun, die Oszillatoren bei diesen alten Synthesizern sind VCO und wenn VCA Voltage Controlled Amplifier heißt, dann heißt VCO natürlich Voltage Controlled Oscillator. Und das macht Folgendes. Diese Oszillatoren, die Voltage-Controlled sind, die machen, was sie wollen. Die kann man nicht kontrollieren. Obwohl die Voltage-Controlled sind, sind die nicht kontrollierbar. Die machen so ein bisschen, was sie wollen. Die halten die Stimmung nicht immer so ganz. Diese Oszillatoren, diese alten, die mussten immer nachgestimmt werden. Da sieht man immer so Menschen in den 70er Jahren, wie sie so mit allen möglichen Hilfsmitteln versuchen, das irgendwie nachzustimmen. Manche Synthesizer auch heute noch, wenn man analoges wieder innen, also viele große Firmen bauen wieder analoge Synthesizer, die brauchen manchmal so 10 Minuten, bis sie warm gelaufen sind, bis die richtige Stimmung erreicht haben. Das ist natürlich bei digitalen Synthesizern nicht so. Und man hat dann irgendwann so einen Zwischenstep gemacht und hat sich überlegt, vielleicht ist es ganz gut, wenn man diese Oszillatoren digital kontrolliert. Das gab es so Anfang der 80er. Das sind dann DCOs. Und schon wird dieser Oszillator sozusagen in so eine Art Käfig eingesperrt. Und das führt dazu, dass er keine Anarchie mehr machen kann, sondern dass dieser digitale Chip ihm vorgibt, wie er sich zu verhalten hat. Und selbst wenn man diesem Chip sagen würde, mach mal random irgendwas, damit das so analog wie möglich klingt, dann ist es immer noch gemacht und nicht analog. Weil trotzdem wird das digital vorgegeben. Es ist halt programmiert am Ende. Und nicht entstanden aus sich heraus. So diese Voltage-Controlled-Geschichten sind halt in sich, aus sich heraus, die machen halt irgendeinen random Blödsinn sozusagen. Und das macht aber dieses Bewegliche und dieses Schwebende und dieses dieses Analoge halt. In den 70er Jahren kam ein kleiner Synthesizer, der sehr wichtig werden sollte, nämlich der Minimoog. Und das war nun ein Synthesizer mit eingebauter Tastatur. Vorher gab es nur diese Riesenwände, habt ihr bestimmt schon mal gesehen, zum Beispiel bei Emerson Lake and Palmer, wo dann irgend so ein Typ irgendwie mit Kabeln irgendwelche Sachen verbindet. So, der stöpselt dann immer irgendwelche Kabel in irgendwelche Klinken, irgendwelche Klinkenkabel in irgendwelche Anschlüsse rein und steckt von hier nach da und von da nach dort. Das waren riesengroße Geräte. Und das war jetzt mit diesem Minimoog nicht mehr so. Denn der hatte sozusagen das Ganze fest verkabelt. Das musste man also nicht mehr selber machen, sondern das war schon vorgegeben. Der war dadurch sehr viel kleiner, hatte alles das, was man brauchte, nämlich die von mir gerade schon erwähnten Sachen, und war transportabel plötzlich. War natürlich auch günstiger, war aber vor allem auch nicht mehr so immobil. Also diese Wände konnte ja keiner irgendwo hintragen. Das war ja furchtbar. Der erste digitale Synthesizer, der massenproduziert wurde, war natürlich der berühmt-berüchtigte Yamaha DX7 oder DX7, den wir früher zum Beispiel auch in der Schulband hatten, den aber keiner bedienen konnte. Weil
zu viele Knöpfe.
Nee, eben nicht. Nee, genau, also das Gegenteil. Der hatte ein Display, was, weiß ich nicht, wie soll ich das, das war so groß wie mein kleiner Finger, so ungefähr. Und damit musste man dann sehen, dass man irgendwas hingebaut bekommt. Und FM-Synthese, darauf basiert dieses Yamaha DX7 Dingsy, ist halt auch nicht die einfachste. Und mit so einem kleinen Display macht es das auch nicht einfacher. Nun, dieser wurde 1983 auf den Markt gebracht, war damals aber, das dauerte eine Zeit lang, richtig verbreitet hat es sich eigentlich erst so Mitte der 80er Jahre, wo Digitaltechnik auch richtig nach vorne gekommen ist, so in den Mainstream reingekommen ist. Man kann das auch sehr gut an der Musik hören. Man kann sehr gut hören, Anfang der 80er waren es noch Analog-Synthesizer und ab Mitte der 80er ganz viele, ganz stark DX7 FM-Synthese-Geschichten, digitale Synthesizer haben da sozusagen dann die Überhand oder die Macht übernommen, und das hat dann, sollte dann bis in die Nuller dauern, bis dann das Analoge zurückgekommen ist. Das war damals in, man hat damals Synthesizer gebaut, die waren sozusagen, da waren fast keine Regler drauf, das waren nur Knöpfe und kleine Displays. Das war halt damals so, das war in, digital war toll. So, also musste es auch modern und future-mäßig aussehen. Ich glaube, wir haben schon darüber gesprochen, dass Synthesizer ursprünglich was für KünstlerInnen aus der Avantgarde angesehen wurden, so aus der Klassik, also im erweiterten Sinne, so Stockhausen und so Leute haben sich dafür natürlich interessiert. Man hat dem Ganzen nur wenig kommerzielles Potenzial zugestanden, weil das waren halt Klänge, wo man dachte, was willst du damit? Was soll dieses Gepiepe und Gepiepse da, was willst du damit machen? So. Aber wir erinnern uns, Bill Gates dachte auch mal, das Internet wird sich nie durchsetzen. Er sollte sich nicht ganz recht behalten. Und so gab es irgendwann ein Album Switched on Bach oder Switched on Bach wahrscheinlich aus dem Jahre 1968 von Wendy Carlos. Und das brachte den Synthesizer dann überhaupt erstmal in den, so eine Art Mainstream. Die Leute nahmen es wahr. Und ab da wurde dann der Synthesizer beginnend mit den 60er, 70er Jahren von Pop über Rock und weiß ich nicht was noch alles und natürlich vor allem dann auch im Rockpop der 80er Jahre einfach nicht mehr wegzudenken, dieser Teil der Musik. Und so ist der Synthesizer sozusagen neben der Gitarre, dem Schlagzeug und dem Bass und Orgel natürlich auch, was es ja vorher schon gab, ja, zu einem Instrument geworden, was heutzutage eigentlich in vielen Bands zu finden ist. Dann kam irgendwann auch das Sampling hinzu, das kann heute auch jeder Computer, damals war das nicht so. 1979 war das schon mit dem Fairlight nämlich. Und da ist wieder ein Mensch dran beteiligt namens Peter Gabriel, womit wir wieder bei Genesis sind. Der ehemalige Sänger von denen. Der hat das nämlich zum ersten Mal gehört. Das waren zwei junge Menschen aus Australien, die den eigentlich entwickelt hatten. Und Peter Gabriel war von deren Vorführung so begeistert, dass er gesagt hat, finde ich total gut. Ich brauche so ein Ding. Und die haben gesagt, ja, sorry, aber das, wir haben gar keinen Vertrieb. Das geht gar nicht. Und dann hat er gesagt, kein Problem, das mache ich euch. So. Und dann hat er das nach England gebracht und dann haben Mike Oldfield und weiß ich wie nicht noch alle den genutzt und natürlich auch Kate Bush. Wir kennen alle Babushka und so weiter und so fort. Also die waren alle ganz begeistert von diesem Fairlight Synthesizer, der plötzlich Sachen aufnehmen konnte wie eine Kassette. Davor gab es nur ein Mellotron, Das war auch so auf Tonband, das hast du auch schon mal gehört. Ich glaube, Lucy in the Skies with Diamonds, Beatles, genau. Aber dieses Ding konnte das halt elektronisch. Das war halt nicht mehr mit Bändern, sondern das war, hat halt das so reproduziert, wie du es aufgenommen hast, mehr oder weniger, ne, für damalige Verhältnisse halt. So, und das war halt neu und das hat dann nochmal das Ganze in eine ganz andere Richtung geschoben. Ja, der Synthesizer ist ein ganz neues Instrument, vielleicht sogar mit das neueste. Und dementsprechend lange Zeit auch immer noch mit revolutionären Dingen behaftet gewesen. Weil immer, wenn etwas entsteht, dann kommen ganz schnell ganz viele neue Leute mit ganz vielen Ideen und erfinden irgendwas Neues. Also nicht so wie bei einer Violine, die ändert sich ja nicht mehr. Im Großen und Ganzen oder wie eine Gitarre, da gibt es zwar immer mal wieder so ein paar Kleinigkeiten, aber beim Synthesizer wurde wirklich bis in die 80er, tief in die 80er rein, immer wieder was Neues erfunden. In die 90er eigentlich sogar. Wo dann diese virtuell analogen, die so aussahen wie die alten, aber eben digitale Klänge erzeugt haben. Man konnte jetzt wieder an Knöpfen drehen. Das fanden die Leute cool. Und das war dann auch der Beginn der analogen Renaissance. Denn diese großen Firmen, die es in den 70ern gab, das waren ja vor allem Moog und Arp. Das waren die beiden großen Dickschiffe sozusagen. Und Moog, Mini-Moog, ja, hat jeder irgendwann mal gespielt. Ich kenne es gibt, glaube ich, keine KünstlerIn, die das nicht irgendwann mal gespielt hat, weil es ist so mit der Synthi schlechthin, schlicht und ergreifend. Bei Minimoog gab es auch das erste Mal so ein Pitch-Wheel. Also man konnte da so ein Rad, wo man die Tonhöhe verändern konnte. Das gab es vorher auch noch nicht. Also das und so ging das dann immer weiter. Und bevor ich jetzt noch mehr erzähle, lasse ich jetzt erstmal Frau Eichler zu Wort kommen. Sonst quassel ich hier wieder an einer Tour. Das ist ja furchtbar.
Da habe ich so aufmerksam zugehört. Viel gelernt. Ja, Hot Butter, Popcorn, ein Evergreen, also das sind dann so Melodien, da funktioniert auch für mich jeder Synthi, dafür wurde das erfunden, man hört es sofort, das wurde nicht geschrieben und dann hat sich jemand gedacht, oh, das klingt bestimmt gut mit einem Synthi, glaube ich jedenfalls, sondern eher andersrum. Super spannendes Thema, vor allem die Weiterentwicklung auch. Also es hat ja, du sagtest schon, die analogen Synthesizer haben ein kleines Revival oder werden wieder hergestellt. Und man sieht es auch relativ häufig. Ich meine, wir sind vielleicht auch in etwas avantgardistischen Musikbereichen unterwegs, aber wenn ich denke, selbst schon fast muss man sie als Popstars bezeichnen, wie Olafur Arnalds zum Beispiel, der viel experimentiert, den sehe ich auch mit einer Masse von verschiedenen Synthesizern. Also da wird eine Menge noch experimentiert, da wird auch ganz selbst gebaut. Also immer mehr werden Musiker im Bereich, der irgendwie an Elektronik grenzt oder Elemente davon benutzt, zu Technikern, zu Programmierern, also es ist schon interessant, wie viele neue Fähigkeiten damit auch verbunden sind, um Musik zu machen. Wie ein Pianist, also im Grunde programmieren lernt, um irgendwie drei Klaviere miteinander zu verbinden und dann Synthis dazu zu bauen, also die dann irgendwie random gegenseitig miteinander spielen. Unheimlich spannend, was da passiert und was da noch passieren wird. Das ist wirklich, also es klingt nicht umsonst so futuristisch, schon seit den 70ern, sondern das ist noch immer in 2020 ein futuristisches Thema in der Musik.
Ja, weil es so neu ist immer noch, ne? So relativ neu. Also ich glaube, es ist wirklich tatsächlich das neueste, zumindest im Mainstream angekommene Instrument. So. Das ist schon beispielhaft. Es gibt von Herbie Hancock, der hat zum Beispiel den Arp Odyssey ausgiebig auf seinem Album Thrust genutzt. Dafür ist der in Amerika unheimlich bekannt geworden, dieser Arp Odyssey. Das war so eine Art Pendant zum Minimoog. Weil man musste ja jetzt Arp musste ja irgendwas tun. Die konnten ja nicht einfach da so zugucken, wie der Minimoog jetzt da so irgendwie, so geht es ja nicht. Und das waren die beiden großen Firmen halt schlicht und ergreifend. Und dieses Ding, das hört man zum Beispiel dann bei Ultravox, das hört man bei Gary Numan, das hört man bei Visage, also bei Fade to Grey und was weiß ich wo nicht. Billy Curry war nämlich der Keyboarder von allen dreien. Und der hat den ausgiebig genutzt. Naja, und Arp ist halt der Synthi auch von Genesis. Also das ist wirklich beginnend mit dem Pro-Soloist auf den Alben Selling England by the Pound, was wir schon hier besprochen haben. Lamp Lies Down on Broadway, Track of the Tale und natürlich auch Wind and Wuthering. Dann kam noch Modularer dazu, nämlich der 2600. Das war sowas, was ich gerade schon besprochen habe, diese, so ein Riesending mit diesen Steckkabeln, mit diesen Kabeln zum Verbinden. Allerdings auch wieder schon vorverbunden zum großen Teil und ein bisschen kleiner. Kann man auch immer sehen, wenn man ältere Genesis-Aufnahmen sieht, dann sieht man Tony Banks da dieses Ding spielen. Unter anderem auf der Winter Wuthering und auf der Seconds Out auch. Das Album werden wir noch besprechen. And Then There Were Three, auch noch Duke und sogar noch auf der Abercup. Da kam dann der nächste Arp dazu, nämlich der Quadra. Kann man auf Mama hören für die Experten. Und bis zur Invisible Touch, tatsächlich bis 1986, inklusive der Tour 1987, hat Tony Banks dann diese Arps gespielt. Also erst danach nicht mehr. Und die Firma gab es ja schon seit 81 nicht mehr, weil die meldete 81 Insolvenz an. Also die haben schon ziemlich coole Sachen gemacht. 1969 dann gegründet, also auch schon relativ lange dabei. Heute von Cork wiederbelebt und mit dem Entwickler des Odyssey auch dann eben dieses eben jenen neu aufgelegt und auch total analog auch wieder komplett. Also das Einzige, was daran digital ist, ist der USB-Anschluss. ansonsten hat man genau die gleichen Probleme, die man damals hatte mit dem Ding. Aber das ist ja das, was es ausmacht. Das ist eben ein sehr speziell aussehender Synthesizer und eigentlich einer der 80er Synthesizer schlechthin. Also neben dem DX7 natürlich und dem Juno und dem Jupiter von Roland auch. Und ja, wir müssen über Dave Smith reden, dem Prophet 5. Diese ganze Prophet-Geschichte, das ist eine Firma, die sehr viel später gegründet wurde, nämlich 1974 von Dave Smith, Sequential Circuits. Und der hat dann 1978 was gemacht, der hat nämlich den Prophet 5 entwickelt, einer der Synthesizer, nicht nur der 80er, sondern überhaupt schlechthin. Das war nämlich der erste programmierbare polyphone Synthesizer, der auch von so ziemlich allen KünstlerInnen dieser Welt verwendet wurde. Das heißt, man konnte einen Klang erstellen und den abspeichern. Bei den alten davor musste man sich merken, wo die Regler waren. Das heißt, man musste pro Song das alles umstellen. Das war nicht so einfach. Und das war natürlich blöd auch, weil so, da musste man, sah man dann die Leute mit so Papierbögen daneben, warte mal, jetzt Song hier, jetzt müssen wir hier mal da. Also das, und er war halt der Erste, der den Polyphon, diesen Prophet 5, wie der Name schon sagt, 5 Stimmen hatte der. Und für die, die sich wundern, es gibt natürlich digitale Synthesizer mit 256 Stimmen und noch mehr, nützt denen aber alles nichts. Digitale Synthesizer sind super und ich mag digitale Synthesizer super gerne für viele Dinge, aber die Wucht eines Analogen kriegen sie nicht. Dem reicht auch eine Stimme, um digitale Synthesizer komplett an die Wand zu nageln. Das ist wirklich unfassbar, was aus so einem analogen Synthi an Kraft rauskommt. Also da sind sie noch nicht. Interessanterweise. Also neben der Anarchie, die einem analogen Synthesizer innewohnt, ist es auch diese unglaubliche Kraft, die so ein analoges Signal hat, for some reason. Nun, Dave Smith hat nicht nur den Prophet 5 erfunden, er hat auch noch MIDI erfunden. Das ist nicht nur für die Synthesizer-Welt wichtig, das ist überhaupt allgemein für Musik wichtig. MIDI ist die Kommunikations- oder das Kommunikationssignal oder Medium, wie auch immer man das bezeichnen will, die Kommunikationsart, wie zwei Instrumente sich miteinander unterhalten. Also so wie bei Computer USB, ne? So ungefähr. Man verbindet zwei Synthesizer miteinander und du kannst dann einen Synthesizer oder den Klang eines Synthesizers über die Tastatur des anderen zum Beispiel spielen. Zum Beispiel. Du kannst die beide gleichzeitig starten lassen. Das ist bei Sequenzern ganz wichtig. Dass sie so gesynkt werden, dass nicht einer aus dem anderen wegläuft und so Sachen. Das war damals schon sehr, sehr wichtig. Das war fancy. Heute macht man das auch so, wenn du an einem Synthesizer deinen Preset änderst, also den nächsten Sound auswählst, dann machen das alle anderen automatisch auch. Die gehen dann auch alle automatisch ein weiter, weil die dann eben so ein Signal dafür kriegen, das zu tun. Das ist wesentlich hübscher, als wenn du bei jedem Einzelnen das umstellen musst.
Und sämtliche nach deinem Zettelchen ja, genau. Knöpfe drehen. Ja.
Genau. Ja, also sind wir wieder bei Tony Banks. Der hat, glaube ich, bei Domino zwischen 9 verschiedenen Sounds live zu wählen. Und da ist das schon ganz nett, wenn man da so ein paar Hilfsmittel hat.
Das stimmt, das finde ich immer sehr beeindruckend, also sowohl was Gitarrenpedale angeht, als auch Synthesizer, wie virtuos das auch aussehen kann, wenn die Leute dann live den ganzen Kram umstellen oder mitten im Song. Mhm. Und ich denke, boah, wie genau muss man das lernen und üben? Gut, wie mit jedem Instrument, aber es ist schon beeindruckend. Denn ja. Es sieht ja erstmal einfach aus. Man denkt ja, gut, das sind halt ein paar Knöpfe, ne? Aber wie vielfältig so ein Instrument ist. Das ist wirklich Wahnsinn.
Ja, was Vielfältigkeit angeht, glaube ich, ist der Synthesizer allen anderen Instrumenten dieser Welt überlegen. Das glaube ich, also das kannst du halt für alles nehmen. Und es kann auch so viel. Ich glaube, es gibt kein Instrument, was du so viele verschiedene Klänge entlocken kannst. Das ist schon irre. Es gibt aber auch kaum ein Instrument, wo es so kompliziert ist. Also manchmal jedenfalls. Man muss schon ein bisschen Hirnschmalz mitbringen, um aus so einem analogen Synthesizer, aus so einem einfachen, aus so einem Sägezahn-Oszillator-Sound dann was zu basteln. Das ist halt nicht so, als wenn du einfach mal auf ein Klavier auf eine Taste drückst. Ein bisschen mehr gehört da schon zu. Sequential, wir waren gerade bei Sequential. Die wurden dann 1987 von Yamaha gekauft. Und Smith entwickelte weiter Instrumente, zum Beispiel die Wave Station. Das war der Nachfolger vom Prophet. VS. VS steht für Vektorsynthese. Und Vektorsynthese ist, das ist gerade ganz in, diese Wave-Sequencing-Geschichte. Das heißt, es werden zwei Klänge ineinander übergemorpht. Also auch da war er noch mit dran beteiligt. Wer die Wave Station hören will, hört sich die We Can't Dance, das Album We Can't Dance von Genesis an. Da hat Herr Banks ausgiebig davon Gebrauch gemacht. Ja, zwischendurch hieß dann eben die ganze Geschichte Dave Smith Instruments, weil Yamaha eben Sequential gekauft hat und dann auch eben das Ganze, ja, abgeschrieben hat. Und 2015 hat Yamaha den Namen einfach mal an Dave Smith zurückgegeben. Das ist übrigens typisch für die Synthesizer-Szene. Die sind alle sehr, sehr fein miteinander. So, das muss man schon ehrlich sagen. Die haben sich alle gerne. Ausnahmen bestätigen die Regel, wie immer. Ja, seit 2018 heißen sie wieder Sequential und die Welt ist schön. Wir können auch noch erwähnen Chris Huggett von Novation. Der hat die Wasp damals erfunden und den Oscar, was ein sehr schöner Name ist, finde ich, für einen Synthesizer. Erster digital programmierbarer Synthesizer, so einer der ersten zumindest. Den AKI S1000 hat er entwickelt. Das war der erste 16-Bit-Stereo-Sampler. Dann hat er die Bass Station auf den Weg gebracht, in den 90er Jahren sehr populär, und das war einer der letzten noch gebauten analogen Synthes, die damals gebaut wurden. Den gibt es bis heute als Bass Station 2. Das ist, glaube ich, einer der längsten aneinander gebauten, also so was die Zeit angeht, einer der längsten gebauten Synthesizer ever. Keine Ahnung, ob es da was Längeres gibt. Ja, und nicht zuletzt halt jetzt auch den Peak und den Summit, diese ganz aktuellen Geschichten, die es da von Novation gibt, da ist er dann auch noch dran beteiligt. Also es gibt da so ein paar Figuren, die da so ein bisschen eine große Rolle gespielt haben bei dem Ganzen. Ja, wir könnten noch so ein paar Legenden erwähnen. Korg M1 sicherlich in den 80er Jahren ganz wichtig. Man darf ja auch nicht vergessen, in den 80er Jahren war analog tot. Das heißt, du hast damals so ein Minimoog, den hast du damals hinterhergeworfen gekriegt. Hätte man das damals, hätte mein Vergangenheits-Ich das gewusst, ich hätte mir die Dinger in Massen gekauft. Heute kosten die tausende von Euro. Weil irgendwann haben die Leute gemerkt, nee, warte mal, irgendwie ist digital zwar auch ganz nett und auch cool, aber es fehlt ja doch irgendwas. Wir wollen ja doch wieder das Analoge haben, so Techno, R&B, Hip-Hop und so. Und dann auch natürlich alle anderen haben gemerkt, nee, da fehlt was. Digital alleine ist auch nicht gut. Ja, und heute bauen große Firmen wie Korg fast mehr analog als digital Synthes wieder, was ich ganz spannend finde. Und Korg, speaking of Korg, die sind die Erfinder der sogenannten Workstation. Das war damals ganz wichtig in den 80er Jahren. Der Synthesizer musste irgendwie alles können. Also die Sounds speichern, das musste quasi so ein Gesamtpaket sein, wo du alles mitmachen kannst. So eine Art Zentrale. Und diese Workstation konnte irgendwie alles. Das war halt für deine Arrangements, der hatte halt einen riesen Sequencer eingebaut und da war dann auch ein Diskettenlaufwerk mit drin und was weiß ich was nicht noch alles. Also das war die Zeit der 80er, wo es die Workstations gab. Heute spielt das keine so große Rolle mehr, weil das machen halt die Computer heutzutage alles. Die speichern das dann im Zweifel. Aber es war auch der erste Synthesizer, wo ein gesampeltes Piano drin war, was man sich leisten konnte. Klang zwar nicht so toll für heutige Verhältnisse, war aber das Erste, was man überhaupt, was in die Nähe dessen kam, was man sich leisten konnte. Immerhin. Ja, und dann muss man auch ganz ehrlich sagen, dass die Digitalsnotiz der 80er Jahre, der späten 80er Jahre auch nicht gut gealtert sind. Das ist also, wenn man sich das mal anhört, also Roland D50 oder Roland D50, nicht gut gealtert. Also
nee.
Im Moment nicht. Kann sich alles wieder irren. Heute kriegst du die für 150, 200 Euro. Vielleicht sollte man sich 2, 3 davon irgendwo in die Ecke stellen und warten, bis die in 10 oder 20 Jahren. Wer weiß, ich weiß es nicht. Nein, also der Unterschied ist halt, ein D50 kriegst du heute mit jedem Computer hin. Das ist ein digitaler Synthi. Das ist kein Problem. Ich glaube nicht, dass die nochmal wiederkommen an sich, die Originalgeräte. Höchstens Sammler und Liebhaber, aber die kannst du ja jederzeit reproduzieren, die Klänge. Das ist ja nicht das Problem, so einen analogen eben nicht. Und das ist es eben, der Unterschied. So ist das manchmal. Ja, Frau Eichler, wir haben ja so eine Liste gehabt, die ich jetzt gar nicht mehr so richtig auf dem Plan habe. Jetzt muss ich gerade mal mir selber mal hier helfen.
Also mit am Anfang war auf jeden Fall Hot Butter mit Popcorn. Darauf war auch Kraftwerk mit der Autobahn.
Die Single-Version.
Mit einem sehr schönen Zoom, muss man sagen. Also dieses langgezogene Zzzz. Cool, ansonsten ziemlich langweilig. Was war noch? Pink Floyd haben wir auch schon gehört. Ja. Natürlich grandios. Sehr cool, E-Gitarre dabei. Später dieses Bluesige hat mir auch sehr gut gefallen. Interessant fand ich aber auch die so sehr 80er Jahre futuristisch klingenden Songs. Wahrscheinlich waren sie gar nicht alle aus den 80ern. Eines von diesen Songs war zum Beispiel Jean-Michel Jarre mit Equinox Part 4. Es klingt so bedrohlich, so richtig 1984, die Roboter, also nicht nach 1984, sondern nach, wie aus dem Roman. Orwell, genau. Also irgendwie Big Brother takes over und wir sind alle gleich geschaltet und man sieht so richtig, das ist jetzt nicht mehr 1984, aber man sieht quasi die Roboter-Overlords vor dem inneren Auge die Welt übernehmen. Was war noch, genau, überhaupt, Jean-Michel Jarre. Yasu, Don't Go, genau. Sehr eingängig. Aber auch das funktioniert elektronisch hervorragend. Das könnte ich mir auf keinem anderen Instrument gut vorstellen.
Sequential.
Richtig.
Pro
genau.
One.
Okay.
Ja. Heute gibt es den Pro 3. Wird ja wieder gebaut. Es ist auch wieder, natürlich wieder analog. Wunderbar. Voll geiles Gerät. Nebenbei mal so.
Sehr lachen muss ich zum Ende bei Flatbeat von Mr. Euse.
Ja.
Den vergisst man nicht so schnell.
Nee, vergisst man
also
nicht.
Oder vielmehr, ich habe ihn vergessen und hatte vergessen, dass ich ihn eigentlich nie vergessen hatte. Nämlich, also ich weiß nicht, das ist so eine Kindheitserinnerung. Ich weiß nicht, wo es herkommt in meinem Hirn, aber das ist so ein Song, der ist eingebrannt und ständig in meinem Hirn. Also und natürlich auch total tanzbar. Ne? Das ist auch eine große Stärke von einem großen Teil elektronischer Musik, dass sie einfach natürlicherweise sehr schnell sehr tanzbar wird. Bietet sich an. Genau, New Order, Blue Monday.
Ja.
Auch noch schön minimalistisch. Da funktionieren die Synthes insofern, als dass sie Akzente setzen, den Rhythmus vorgeben und alles so ein bisschen spacey futuristisch machen. Fand ich auch eine sehr interessante und sehr gut funktionierende der Einsatz dieses schönen Instruments. Doch. Ja, Daft Punk habe ich einfach weiter geskippt. Nein, Quatsch. Around the World. Kennt jeder, finde ich ziemlich langweilig. So, das ist nett abgemischt, aber sonst hört man halt irgendwie 5892 Mal Around the World. Ja, das ist so ein Song, den brauche ich nicht öfter. Und Genesis, ja, das ist so eine Sache. Genesis hat eine Menge cooler Songs, die immer noch gut klingen, weil es Genesis ist. Häufig auch, weil es Phil Collins singt. In diesem Fall, welche Songs wären denn da? Undertow, Home by the Sea und Second Home by the Sea, Fading Lights habe ich mir notiert. Da sind immer wieder Teile drin, wo es ein wenig so kitschig romantisch wird. Und das sind Dinge, wo ich denke, und wo die Synthesizer dafür verwendet werden, so im Hintergrund so Harmonien zu erzeugen. Das finde ich ist schlecht gealtert. Da würde ich heute immer ein Orchester hinsetzen für genau die gleiche. Oder es einfach weglassen. Ich finde, an der Stelle klingen sie irgendwie alt. Ich weiß, die 80er sind wieder zurück irgendwie seit 10 Jahren, aber das ist.
Also Fading Lights ist erstmal aus den 90ern.
Ah, gut.
Da ist nämlich auch No Son of Mine drauf auf dem Album.
Ah, ja.
Und ja, Home by the Sea ist ja einer meiner All-Time-Favorites, vor allem auch live. Also gerade wegen der Synthes übrigens, weil New England Design, Synclavier 2, sag ich nur, dieser Timbre-Sound, der auch bei Mama benutzt wird, was ja auf demselben Album drauf ist, da bin ich ein ganz großer Fan von. Ich liebe sowieso die Sounds von Tony Banks, weil die so manchmal gar nicht zum Rest von Songs passen. Die sind so neben der Spur manchmal.
Ja.
Wenn man sich Tonight, Tonight, Tonight anhört von Genesis, dieses I-U-I, I-U-I, das ist total Blödsinn. Das passt nicht zum Lied. Passt aber doch zum Lied. Das ist total großartig. Domino, auch einer meiner All-Time-Favorites. Das ist aus den 80ern, das ist von 86, vom Invisible Touch-Album halt. Da finde ich halt ganz interessant, da haben wir nämlich diesen Übergang von analog zu digital in einem Lied. Da ist einmal nämlich der Prophet drin, von dem wir gerade schon gesprochen haben, und aber auch schon der DX7.
Hm.
Da haben wir beides so ineinander gewurschtelt sozusagen. Und ja, wir werden ja über Genesis noch reden und da kommt ja auch noch ein Special.
Hm.
Und ja, also ohne Banks kein Genesis. Also ohne die Synthes wird es diese Band nicht geben.
Das ist wahr. Nein, die nehme ich auch auf jeden Fall für Genesis, alles in Ordnung. Bei Fading Lights fand ich noch, das war sehr cool, weil immer wieder Teile drin waren, die so ein, für mich als, keine Ahnung, Kind der Nuller, so ein 90er-Spielhallen-Retro-Charme hatten. Also Teile dieses Songs klingen, als würde man, ich weiß es nicht, mit Zuckerwatte irgendwie zwischen den Spielgeräten stehen und den ersten Videospielen. Fand ich sehr cool.
Ich finde auf Fading Lights mein Lieblings-Synthi-Sound.
Hm.
Nämlich dieser, das gibt einen Sound auf der Wave Station, wo wir wieder bei Dave Smith wären, wo das so in so Obertöne reingeht. Da drückt er eigentlich nur eine Taste runter und da passiert eine ganze Menge an Wave-Sequencing halt. Das war für damals unheimlich geil und ich finde den Sound auch heute noch unheimlich cool, muss ich sagen. Der hat auch überhaupt immer bekloppte Ideen. Das habe ich ja gerade schon gesagt. Nehmen wir mal We Can't Dance, der Anfang alleine, dieses und dieser ganze Quatsch. Das, oder der Anfang von No Son of Mine, ist doch auch Blödsinn.
Ja. Oh ja, dieses Dröhnen. Ne? Ja. Das ist, ja, genau. Und sie so ikonisch. Ich meine, mein Gedächtnis ist echt schlecht, aber sobald du diese Namen erwähnst, habe ich die Töne im Kopf. Also das ist schon ein hervorragendes Instrument.
Ja, aber auch ich muss sagen, ich mag alte Synthesizer lieber hören als neue. Das schon. Also warum auch immer. Es gibt tolle digitale Synthesizer, ja, gibt es wirklich, die unheimlich gut klingen und viel können. Novation macht gerade, wie gesagt, den Summit oder den Peak, wie auch immer. Das macht schon eine Menge her. Ja, gut, da sind die Oszillatoren digital, der Rest ist analog, aber dann ist dann ist auch wieder so ein Hybrid. Aber ich bin schon ein sehr großer Analog-Fan. Ich mag schon gerne diese Analogklänge und ich mag, wenn wir jetzt demnächst über die Seconds Out von Genesis reden, das ist halt alles analog noch und ich finde, das hat eine Wärme und eine, ich weiß nicht, irgendwas ist schön daran, irgendwas gefällt mir daran. Warum auch immer.
Was mir noch nicht ganz klar ist als Unwissende ist, wie sich digitale Synthes, also wie digital sind die? Denn ich denke manchmal, wenn ich einen Computer habe, dann müsste doch eigentlich alles machen können. Also klar, bis auf die Anarchie, aber warum braucht man dann noch einzelne Geräte? Stellt man sich da nicht besser einen Rechner hin?
Ja, das macht man, wenn man, solange man digitale Synthesizer nachmachen will.
Okay.
So kann man das machen, wenn man will. Dann hast du aber auch keine Tastatur mehr.
Hm.
Also hast du schon, kannst du natürlich auch anschließen. Der musst du aber überall deinen Rechner mit hinnehmen.
Ja.
Das ist das eine. Und das andere ist, dann musst du mit der Maus arbeiten auch die ganze Zeit.
Ja, das ist,
weil das ist irgendwie unintuitiv für mich. Also deswegen bauen sie auch immer noch digitale Synthesizer. Und da fehlen dann halt auch die, ja, es ist halt einfacher, wenn du das vor dir hast. So anfassen ist immer einfacher als so auf dem Bildschirm gucken.
Stimmt.
Weil natürlich kannst du auch eine Gitarre auf dem Computer spielen lassen. Theoretisch geht das ja auch. Ja, aber das macht ja keinen Spaß. Was soll das?
Nee, das macht keinen Spaß, das stimmt. Ja, am Ende programmiert man wahrscheinlich seine einzelnen Töne dann und setzt sich so ein haptisches Soundboard vor die Füße, dass man die einzeln ansteuern kann, weil du kannst ja auch gar nicht irgendwie dieses Mitfühlen, was du beim Spielen eines Instruments hast.
Genau.
Was du bei einem analogen Synthia auch hast, dieses im Rhythmus sein und irgendwie so dann halt live die Dinge bewegen, das ist wichtig. Das macht man nicht auf dem Touchscreen, das stimmt schon.
Das macht keinen Spaß, nee. Ja. Also es gibt Leute, die machen das gerne, ne? Also das geht auch, kann man auch machen. Also warum nicht, aber nee, da bin ich kein Freund. Was man aber mittlerweile, was ganz viele machen, ist zum Beispiel so Wave-Sequenzen kannst du selber erstellen, du kannst deine eigenen Waveform malen und die dann in deine Synthesizer reinladen. Also die kannst du dann auf dem Computer malen und dann kannst du dir deine eigenen Oszillatoren bauen.
Cool.
Oder Korg hat zum Beispiel jetzt ein SDK freigegeben, da kannst du dir deine eigenen Oszillatoren programmieren. Auch sehr geil. Also die machen schon viele Sachen, also ist schon sehr cool. Und die lädst du dann, diesen selbstprogrammierten Oszillator, lädst du dann in einen Korg-Synthesizer rein. Finde ich auch sehr charming. Sehr hübsch. Geile Idee. Korg sind eh die guten, das muss man auch mal ehrlich sagen.
Das klingt echt nach, also es klingt sehr kreativ.
Ja, da ist eine Menge los. Also das muss man wirklich sagen. Macht auch sehr viel Spaß, Synthesizer-Demos zu gucken. Kann ich nur empfehlen. Leute, guckt den Endertons. Endertons ist immer gut. Egal mit Gitarre oder Synthesizer. Aber wirklich die Jack and Luke. Googelt das einfach. Also guckt bei YouTube nach Endertons und Jack and Luke. Oder sucht einfach im Synthesizer-Kanal bei denen von Endertons nach Luke von Korg, from Korg oder wie auch immer. Da haben sich zwei gesucht und gefunden. Es ist fantastisch. Das macht auch Spaß. Kann man gut gucken. Ja, wie gesagt, das sollte keine Wissenschaft werden. Das sollte einfach nur ein bisschen so den Synthesizer als Instrument rehabilitieren und ihn, viele Leute, glaube ich, sehen in einem Synthesizer kein vollwertiges Instrument. Und das wollte ich eigentlich damit eigentlich nur zum Ausdruck bringen, dass das sehr wohl so ist. Und dass es viele Leute gibt, die damit Kunst machen. Alleine, dass die Kreativität eines Klanges, einen Klang zu erstellen, etwas Neues zu schaffen, finde ich schon unheimlich großartig. So. Und wie viele tolle Keyboarder gibt es? Also wirklich Keith Emerson, der sicherlich so einer der ersten bekannten, großen Keyboarder war. Banks haben wir schon genannt. Also von den ganzen Prog-Rock-Sachen mal ganz abgesehen. Aber es gab auch von Duran Duran, der Mensch war auch ziemlich gut. Oder ist ziemlich gut. Hat viele tolle Sachen gemacht. Hätte ich auch noch mit reinnehmen können. Save a Prayer von Duran Duran. Es gibt auch noch andere Firmen, die wir hätten noch erwähnen können. Roland haben wir nur am Rande gestreift. Das hätten wir auch noch intensivieren können. Juno und Jupiter, also sicherlich auch zwei 80er Synthesizer par excellence. Hätten wir auch noch erwähnen können. Yamaha haben wir erwähnt. Es gibt so viele tolle Sachen, die es da zu entdecken gibt. Und ja, ich finde es ein tolles Instrument. Ein sehr vielseitiges Instrument. Ich mag das gern.
Ja, gewinne es auch langsam. Es wächst mir ans Herz.
Siehst du? Und damit kommen wir zu gehört. Speaking of ans Herz wachsen. Die Pet Shop Boys. Also wir bleiben eigentlich in den 80ern. Zumindest was Musik angeht, mehr oder weniger. Die Pet Shop Boys werden, glaube ich, ziemlich doll mit den Ende der 80er, so Mitte, Ende der 80er verbunden. Die haben ein neues Album rausgebracht und das heißt Hotspot. Diese Band wurde 1981 in London gegründet. Naja, Band, die besteht aus zwei Menschen, Neil Tennant und Chris Lowe. Und die beiden haben weltweit mehr als 100 Millionen Platten verkauft und werden im Guinness-Buch der Rekorde als das erfolgreichste Duo der britischen Musikgeschichte genannt. Hört, hört. Sie wurden dreimal mit dem Brit Award ausgezeichnet und waren seit 1985, siehst du, Mitte der 80er, 42 Mal in den Top 30, davon 22 Mal in den Top 10 der UK Single Charts. Jo, kann man mal machen.
Nicht schlecht.
Hotspot ist das 14. Studioalbum der Pet Shop Boys, das 2020 veröffentlicht wurde. Die geplante Tour zum Album musste natürlich erstmal verschoben werden, klar. Das Album erreichte Platz 3 der Albumcharts in Großbritannien, Deutschland und Spanien. Dieses Album wurde hauptsächlich in den Hansa-Studios in Berlin aufgenommen, wo auch der größte Teil der Musik der letzten 10 Jahre von den Pet Shop Boys geschrieben wurde. Die Website des Duos nennt dieses Album das letzte einer Trilogie von Alben, die von Stuart Price produziert wurden, beginnend mit Electric aus dem Jahr 2013. Ich glaube, wir haben auch schon das ein oder andere Album von den Pet Shop Boys in dieser Sendung besprochen. Alle Songs wurden von Tennant und Lowe geschrieben. Frau Eichler.
Ja, also, Hotspot war nicht meins. Ich habe mich schwer getan, damit etwas zu finden, was ich positiv hervorheben kann an diesem Album Hotspot. Denn zunächst mal habe ich gar nicht näher hingeguckt, habe das erstmal angemacht, erstmal reingehört und dachte, oh ja, machen wir wieder einen Rückblick. Bis ich dann sah, nein, das Album ist von 2020. Ja, nee. Es klingt echt wie aus den, ich weiß es nicht, späten 80ern geschnitten. Es sind die Pet Shop Boys in voller Blüte. Und da ist auch mein positiver Punkt. Ich glaube, wer gerne Pet Shop Boys hört, der kriegt hier so ein richtig schön solides Revival von allem, was er gerne hört. Thematisch, ja, ein paar interessante Themen. Ich musste allerdings auch erst in den Rest des Feuilletons ein wenig einsteigen, um zu verstehen, was da noch so alles textlich mit drin steckt, dass eine Menge, ja, das ist, wie beschrieb er das gleich, dieser Journalist vom Musikexpress, es ging um das, genau, Cautious Development of Lonely Queer Boys nannte er es als zentrales Thema. War ich beim ersten Hören nicht drauf gekommen. Aber das sind natürlich interessante politische Themen, die zum Teil abgefeiert werden. Ich fand es einfach musikalisch zu langweilig, um mich näher damit zu beschäftigen. Das ist, es klingt alles wie aus dem Radio geschnitten, wenn vorher einer ansagt, das Beste aus den 80ern und 90ern, das Schönste von heute. Ich habe überhaupt keinen Zugang bekommen. Also das waren für mich Pet Shop Boys mit Pet Shop Boys und ein bisschen Pet Shop Boys obendrauf. Nichts Modernes, nichts Fesselndes. Das war Pet Shop Boys Pop. Das gut gemacht und das war's. Alles andere hat mich ein bisschen im Stich gelassen.
Ja, ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie wieder so klingen wie früher, wenn ich ganz ehrlich bin. Sie hatten ja zwischendurch noch ein paar andere Ideen. Ja, also fast 40 Jahre ist es her, dass die beiden sich kennengelernt haben und diese Band eben gegründet haben, dann auch später. Die sind mittlerweile 60 und 65 Jahre jung, haben wie gesagt über 100 Millionen Tonträger verkauft und soll angeblich ein Berlin-Album sein, wie die letzten beiden auch. Das halte ich für ziemlich Blödsinn. Klingt eher very British. Klingt so, wie gerade schon gesagt hast, wie die 80er in England eben klangen. Klingt, als wenn es die 90er und Nuller und die Alben in der Zeit, die sie gemacht haben, nie gegeben hätte. Also als wenn, ja, klingt eher wie ein Album, als wenn sie von 1988 einfach bis jetzt gesprungen wären und dazwischen nie was gemacht hätten. Finde ich gut. Als wenn man aufwacht, 20 ist und denkt, ach guck, die Pet Shop Boys haben ein neues Album veröffentlicht. So ungefähr. Das gefällt mir natürlich sehr, weil Welcome to the 80s. Das ist schon was für mich. Ich finde, dass das deswegen auch sehr wohl gut gealtert ist, weil ich finde immer, ich habe immer dann Schwierigkeiten mit Altern oder mit so bestimmten Sounds, wenn es mir zu plastiklesk wird. So, wenn mir das zu sehr nach Plastik klingt. Und ich finde, die Synthi-Sounds sind hier sehr gut ausgewählt, sehr stilsicher. Nichts Überraschendes, keine Frage. Was man bekommt, ist das, was die Pet Shop Boys schon immer, ja, na eben nicht, aber die letzten Jahre vielleicht gar nicht mal so, aber jetzt wieder eben, man bekommt das, was man kennt, so. Ich finde es tatsächlich aber nicht langweilig, weil die haben es geschafft, mir ein Lächeln ins Gesicht zu musizieren. Und das ist ihnen tatsächlich, wenn ich ganz ehrlich bin, so richtig in 30 Jahren nicht gelungen, in den letzten. Vielleicht, weil sie versucht haben, neu und jung zu klingen, obwohl sie es gar nicht mehr sind. Ich glaube, das habe ich am letzten Album auch kritisiert, wenn ich mich richtig erinnere. Denn, und sie haben wieder mit analogen Synthesizern und Geräten gearbeitet, weil das Digitale wohl alles einfach zu perfekt macht und weil analoge Klangtechnik viel falsch macht und nichts richtig kann. Und genau daran liegt der Charme dieser ganzen Geschichte. Also auch die haben sind zurückgegangen zu ihren alten Geräten sozusagen. Analoge Synthis leben eben. Die haben so ein Eigenleben. Die machen nicht, was du willst, sondern was die wollen. So nach dem Motto. Das finde ich alles sehr hübsch. Natürlich ist das trotzdem produziert und natürlich, ne, klar, also jetzt soll man nicht denken, das ist irgendwie Lo-Fi, Rough oder so, gar nicht, überhaupt nicht. Das ist natürlich ganz normale Popmusik. Und ich kann auch verstehen, wenn man so ein bisschen auf dieses 80er, 90er oder das Beste von heute oder so irgendwie kommen kann. Ich weiß gar nicht, ob ich die Pet Shop Boys da immer so richtig drin sehen will. Ja, werden wahrscheinlich schon auch in dem Kontext gespielt und genannt. Ich weiß gar nicht, ob denen das gerecht wird. Also ich konnte mit diesem neuen Album von den Pet Shop Boys sehr gut leben, muss ich sagen. Das hat mir viel mehr Freude bereitet als die Alben davor. Aber ich bin halt auch alt.
Ich will das nicht ständig so sagen, nein. Aber ich verstehe das. Also wenn man das damals mochte, mag man es auch jetzt. Weil genau. Es hört sich genauso an. Das ist total nachvollziehbar. Ja.
Ja. Das ist halt einfach pure Sentimentalität. Wahrscheinlich. Ja. Ja, und da dieses Album im Jahr 2020 erschienen ist, müssen wir es natürlich auch bewerten und kommt natürlich damit auch auf die Liste der Alben des Jahres, denn ihr wisst ja, am Ende des Jahres, und die Zeit schreitet voran, das geht immer schneller, als man gucken kann, am Ende des Jahres dürft ihr dann wieder auswählen aus der Liste, die wir dann auf unserer Homepage zur Verfügung stellen, was denn eurer Meinung nach von den Alben, die wir hier besprochen haben, euer Album des Jahres ist. Und wir werden dann natürlich auch unsere Alben des Jahres vorstellen. Und dieses Album wird eben auch in diese Geschichte eingehen, weil es im Jahre 2020 erschienen ist. So, und nun müssen wir es eben auch bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
Also bei mir schleicht das. Es schleicht. Nein, es läuft. Also ich habe kurz überlegt, aber steht wäre doch zu hart, denn es ist ja trotzdem ein gutes Album. Es gefällt einfach nur mir nicht und das ist in Ordnung so.
Ja, also ich gebe diesem Album tatsächlich auch ein Läuft, also rennt ist jetzt auch ein bisschen übertrieben, aber ein gutes Läuft. Ein wirklich gutes Läuft für ein wirklich, für meiner Meinung nach, gutes Album. Also wenn ihr die Pet Shop Boys mögt, dann ist das genau euer Ding. Dann ist das genau euer Album. Das ist schön. Schön ist vielleicht das, was dieses Album ganz gut umschreibt. Modern ist es nicht, aber schön ist es. Also es ist kein MGMT oder irgendwie sowas. Wobei die durchaus was von den Pet Shop Boys gelernt haben. Das muss man auch mal ehrlich sagen, wenn man die hört, dann kann man schon hören, wo die herkommen. So, ganz spannend. Also, wir haben gehört die Pet Shop Boys und das Album Hotspot. Und es gab ein Läuft von Frau Eichler und ein Läuft von mir.
Damit kommen wir zu Gesehen. Auch da geht es wieder um die Synthesizer, nämlich ein Vortrag von der CV Frex in London, den Tom Whitwell gehalten hat. Tom Whitwell arbeitet bei Music Thing Modular, entwirft da Geräte. Dazu kann bestimmt mein kluger Kollege gleich was sagen. Tom Whitwell hat seinen Vortrag genannt The History Behind the History of Synthesizers, a Talk bei Tom Whitwell. Und das Ganze erzählt eben nicht von Synthesizern, sondern von den Dingen, die erfunden wurden, bevor Synthesizer erfunden werden konnten. Also sei es ein Schmidt-Trigger, hatte ich vorher noch nie gehört, Transistoren, Computerchips, alles Mögliche. Und über all das hat er sehr unterhaltsame Anekdoten zu erzählen.
Ja, und ich finde, das ist übrigens ein relativ kurzer Vortrag oder ein kurzes YouTube-Video, finde ich. Kann man...
Viertelstunde, ja.
Ja, genau. Und was ich besonders bemerkenswert finde, ist, dass er ja hauptberuflich sozusagen neben dieser Geschichte des Vortrages, der stellt ja erstmal Musik, elektronische Musikinstrumente her, also Synthesizer her. Und zwar Module, diese Eurorack Modular Synth-Geschichten sind ja total in dem Moment. Das sind sozusagen, wir haben ja schon von diesen Wänden gesprochen, also von diesen riesen Dingern, wo man da so rumstöpselt. So. Und die gibt es jetzt in klein. Die Leute fahren total darauf ab. Die finden das ganz großartig. So. Und die stellt diese Firma her und jetzt kommt das Geile, die machen das Open Source. So. Das heißt, man kann die nachbauen. Da steht also genau drin, welche Bauteile man nehmen sollte, damit das dann eben genau so wird, wie die das auch machen. So. Baupläne, alles dabei, alles schön und schick. Jetzt werden wieder einige Leute sagen, ja, wieso, ich kann doch machen, was ich will. Nee, könnt ihr nicht. Also ihr dürft nicht einfach einen Synthesizer nachbauen. Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Auch da gibt es tatsächlich Leute, die sich so bestimmte Sachen schützen lassen. Einfach so. Ist einfach so. Ne? Bestimmte Bauteile oder bestimmte Kombinationen von Bauteilen und was weiß ich was nicht noch alles. So einfach ist das alles nicht. Und die machen das halt Open Source. Finde ich super. Das hat mir sehr gut gefallen. Und gut gefallen hat mir auch der Vortrag, weil hier geht es tatsächlich um die Dinge, die dazu geführt haben, dass so ein Synthesizer, dass es die überhaupt gibt. Dass die überhaupt möglich waren. Das fand ich wahnsinnig spannend, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil da habe ich dann auch noch eine Menge gelernt, weil da geht es ja schlicht und ergreifend um diese elektronischen Bausteine, die überhaupt dazu geführt haben, dass so ein Instrument überhaupt möglich gewesen, so ein Instrument überhaupt möglich wurde. Also gar nicht dafür gebaut wurden ja auch. Die waren ja gar nicht dafür vorgesehen. Sondern für ganz andere Dinge. Und das finde ich schon sehr, sehr spannend, muss ich ganz ehrlich sagen. Da kann man mal wieder sehen, dass wir ja auch einen Bildungsauftrag haben hier. Und das ist eigentlich eine Geschichte, ich finde, das kann man in den Schulen gucken. Finde ich.
Ja, auf jeden Fall in englischsprachigen Schulen. Ja. Man muss natürlich verstehen, was er sagt. Es stimmt schon, aber ich finde, so ist Geschichtsunterricht auch interessant. Also er hat sich auf die Menschen fokussiert, auf die Geräte fokussiert. Er hat eine Menge Bilder mitgebracht, die durchaus spannend waren. Ich habe gelernt, was Riesentintenfische mit Schmidt-Triern zu tun haben, dass der Erfinder des Transistors ein ziemlich unsympathischer Kerl war und anscheinend auch zu gewissen Bombenangriffen in Japan beigetragen hat. Dass Drogen eine große Rolle bei der Erfindung von elektronischer Musik spielten, wobei das hätte man sich denken können. Aber war schon durchaus unterhaltsam. Lohnt sich zu sehen und wir verlinken das Ganze natürlich in unseren Shownotes für alle Hörerinnen und Hörer.
Unbedingt, ja. Unbedingt. Und vielleicht baut ja irgendeiner von euch einen von diesen Synthesizern nach.
Sehr gerne, dann schickt Bilder oder viel besser noch Videos mit Ton.
Das wäre super. Also das, sowas finde ich ja dann immer ganz großartig, weil das ist natürlich eine schöne Sache, sowas Open Source zu machen. Whiskys, ob nun Bourbon oder Single Malt, sind selten Open Source.
Das kann man so sagen.
Vor allem sind sie aber nicht im UKW zu hören. Das zeichnet sie in dieser Sendung aus, das wisst ihr ja auch schon, denn jetzt kommt Verkostet. Und wir haben verkostet einen Maker's Mark. Der hat eigentlich gar keinen Namen, der heißt jetzt einfach mal Red Seal, aber eigentlich hat er gar keinen Namen. Der heißt einfach nur Maker's Mark, weil das für Jahrzehnte lang der einzige war, den die hergestellt haben. Das ist erstmal ein Kentucky Straight Bourbon, okay, soweit noch nichts Besonderes, aber es ist ein Kentucky Straight Bourbon Whisky. Ja, es werden wieder alle fragen, ja und? Nee, ohne E. Das E gibt's hier nicht. Der wird seit 1959 in der Maker's Mark Brennerei in Loretta. Ja, Loretta, es steht Loretto, aber es wird Loretta ausgesprochen. Ist so. Nicht hinterfragen, ist so. Der wird in Kentucky produziert. Maker's Mark gehört heute zum Getränkekonzern Beam Suntory, also genau wie zum Beispiel Beaumont oder Laphroaig. Die Rezeptur von Maker's Mark entwickelte Bill Samuels. Und zwar im Jahr 1953 zusammen mit Pappy Van Winkle. Der Maker's Mark unterschied sich damals deutlich in seinem Flaschendesign, in seiner Mischung, in dieser Mash-Bill und im Marketing von anderen Marken und war deutlich teurer als andere amerikanische Whiskys. Er gehört zu den wenigen Bourbons, in denen Weizen statt Roggen die Grundmischung eben aus Mais und gemalzter Gerste ergänzt. Er ist somit ein Wheated Bourbon. Es wird hier Winterweizen genutzt. Bill Samuels experimentierte dann zunächst mal mit verschiedenen Getreidesorten und suchte nach der eigenen Mash Bill, wie man das so als Bourbon-Mensch macht. Das ist ja immer ganz wichtig. Ne? Die Mash Bill ist immer das mit eine der entscheidenden Sachen. Und das führte dann dazu, dass das traditionelle Roggenkorn, das üblicherweise in Bourbons verwendet wird, gegen Winterweizen ausgetauscht wurde. Und dies ersetzte dann den würzigen Roggengeschmack, wir haben das ja letztes Mal schon festgestellt, durch ja relativ zarte Süße, für die der Maker's Mark auch bis heute bekannt ist. Außerdem kommt der Rohbrand, also der sogenannte White Dog, das ist also das New Make im Bourbonland heißt White Dog, mit 55% in die Fässer. Das ist wenig. Das Getreide wird auch nicht gemahlen, sondern mit einer Rollmühle gequetscht. Das Wasser wird aus der eigenen Quelle entnommen, was die Hefe während des Gärprozesses besonders gut gedeihen lässt. Also das ist irgendwie besonders weich und ach Gott, oh Gott. Die Fässer werden um die Hälfte weniger ausgebrannt als bei Wild Turkey. Also das nennt man Char und Char ist bei Wild Turkey 6. Hier ist es lediglich 3, also 3. Das alles dauert auch gerade mal 40 Sekunden. Und damit die Batches alle gleich schmecken, werden die Fässer in den Warehouses immer wieder rotiert und in verschiedenen Etagen gelagert, sodass aus jedem Fass am Ende so ungefähr das Gleiche rauskommt. Maschinen kommen dabei nicht zum Einsatz, weil Maker's Mark nutzt nicht so gerne überall und in jedem Zusammenhang Maschinen. Maker's Mark stellt auch keine Age-State-Whiskys her, weil man glaubt, dass man schon wisse, wann der Whisky fertig sei. Im Durchschnitt lagern die Bourbons von Maker's Mark ca. 7 Jahre in den Fässern. Und am Ende wird dann jede Flasche händisch in heißes Wachs getaucht. Und das gibt dann diesen typischen rot nach unten zerlaufenden, ja, ne, so dieses typische, dass jede Flasche am Ende halt einzigartig ist. Also man sieht dann halt so diesen Wachs runterlaufen, der trocknet dann natürlich und macht dann jede Flasche einzigartig. Der Geschmack von Maker's Mark hob sich also schon mal wegen des nicht verwendeten Roggen stark von der Masse ab. Und daher wollte die Mitbegründerin, nämlich Margie Samuels, sicherstellen, dass die Flasche in den Verkaufsregalen dasselbe tat. Die Form der Flasche und das Aussehen des Etiketts, das charakteristische rote Wachs und sogar der Name selbst sind eben von Margie Samuels. Und das war auch die erste Frau, die an einer Brennerei beteiligt war. Und so wie sie die Flaschen damals designte, und so sehen die auch heute noch aus. Und auch das Emblem, das Label, das hat sich nicht geändert seit damals. Der Hefestamm von Maker's Mark ist mehr als 150 Jahre alt. Man legt da großen Wert drauf. Man hat deswegen auch 3 Hefestämme von diesem Urhefestamm entnommen und hat die an 3 verschiedene Orte gepackt, sozusagen die Nachkömmliche deponiert, um sicherzugehen, dass da auch nichts verloren geht. Also man ist da sehr vorsichtig. Die Bottiche, wo diese Hefe reinkommt, bestehen aus Zypressenbrettern, die älter als 100 Jahre alt sind. Also man merkt schon, oha. Und wenn man alles so zusammennimmt, dann kommt man vielleicht so auf die Idee, dass das auch alles recht traditionell vor sich so geht. Und so ist es dann auch. Man nimmt für sich auch wirklich in Anspruch, die älteste Kentucky Straight Bourbon Brennerei in den USA zu sein. Allerdings nimmt Buffalo Trace das, wie an anderer Stelle schon erwähnt, auch für sich in Anspruch. Nun, so ist das manchmal. Dieser Maker's Mark wird mit 45 Alkoholvolumenprozenten abgefüllt. Hier steht auch nichts vom Proof oder so. Das ist ein Whisky ohne E, ich weiß auch nicht. Die Mash Bill setzt sich folgendermaßen zusammen. 70% Mais, 16% Winterweizen und 14% gemalzte Gerste. So. Viel erzählt.
Sehr schön. So.
Die Farbe ist nicht ganz so dunkel wie beim Rare Breed sowieso nicht, aber es ist natürlich Bernstein, aber es ist ein
Weißwein-Bernstein.
Weißwein?
Nicht? Ach. Ist schon relativ hell.
Ja, ja, aber Weißwein sieht ja ganz anders, oder?
Okay, ein fruchtiger Weißwein.
Ja.
Nein, Gold. Goldener Bernstein? Gold ist vielleicht.
Ja, wie so ein schottischer Sherry-Dings.
Schottischer Sherry?
Ja, so ein schottischer Single Malt, der in Sherry-Fässern gelegen hat. So sieht das aus, finde ich.
Interessant. Ja, je nach Licht ist hier auch die Farbe sehr anders. Das ist jetzt wirklich interessant. Vor der Lampe ist er ziemlich rötlich, dann verstehe ich deinen Sherry. Vor dem Monitorlicht ist er sehr gelb. Ha. Interessant.
Ja, dann verrichten wir doch mal, nicht?
Oh ja.
Bisschen was vom Marzipan. Süß, fruchtig. Und zwar sehr viel hellfruchtiger als bei den anderen Bourbons bis jetzt.
Hm.
So Pfirsich, Apfelsine. Natürlich auch Karamell und Vanille, ja.
Hm. Aber auch ein bisschen Malz, Kakao. Ja. Das ist auch wirklich schön. Und vor allem so rund. Also ist gar nicht aufdringlich.
Nein.
Und
das soll er auch nicht sein.
Richtig schön, trotzdem richtig schön, ja, voll und rund.
Mhm. Also das ist einer der Sachen, die denen ganz wichtig sind. Er soll nicht aufdringlich sein. Das machen die so extra. Deswegen auch nicht dieses Ausgebrenne der Fässer und dieses alles.
Ja. Das hat so ein bisschen was von Keks.
Ja, durchaus.
Ganz toll, finde ich. Es riecht richtig toll. Diese Süße ist sehr interessant.
Frau Eichler, ich will Ihnen mal was sagen.
Mhm.
Der riecht wie ein Single Malt.
Ja.
Oder?
Schon, ja. Bei manchen Single Malts würde ich mir wünschen, dass sie so riechen.
Stimmt. Das stimmt. Das ist das, was wirklich, das ist der Bourbon für die Single Malt Liebhaber.
Mhm.
Finde ich. Ich bin auch großer Fan. Amerikaner mögen den gar nicht so gerne.
Ha.
Japaner hingegen. Kein
Geschmack, wie wir wissen.
Hm? Japaner.
Spätestens seit 2016.
Ja, stimmt. Japaner hingegen lieben ihn.
Mhm.
Aber die mögen ja auch Single Malt. Ja, also die USA-Menschen sagen, ja, zum Mischen ist da ganz okay.
Och.
Tja.
Das ist wirklich angenehm. Ganz toll, diese Süße. Mhm. Ich meine, Vanille, Honig, Karamell, die Noten Honig. Haben viele Whiskys und viel Bourbon sowieso, aber dieses Keksige und also ganz leichte Würze, ist schon toll.
Mhm, finde ich auch. Das Holz ganz weit im Hintergrund, ne? Also so schön eingebunden.
Mhm. Er riecht leicht alkoholisch, aber das ist eigentlich trotzdem nichts Schlimmes. Das passt da rein. Also es ist dezent und angenehm.
Und er ist so fruchtig. Das ist sehr untypisch für einen Bourbon.
Das stimmt, wobei ich das nicht festmachen kann. Er riecht nicht, wie es bei Single Malt häufig ist, entweder nach ganz viel hellen Früchten oder so ganz vielen dunkelroten Früchten und rote Grütze, sondern einfach nur so fruchtig halt.
Ja, ich finde schon, Hauptsache, dass da Pfirsich und Apfelsine und so Zeug drin ist.
Pfirsich, ja. Auf jeden Fall sehr, sehr süße Früchte. Also.
Ja, fast so ein bisschen so Weintrauben auch und so.
Mm, Weintrauben wären mir noch fast schon zu bitter noch. Aber Pfirsich verstehe ich. Oder Aprikose, so wie getrocknete Aprikose. Mm. So diese Art von Süße ist da mit drin.
Und Erdbeeren.
Oh ja. Richtig tolle Mischung, also.
Ja, richtig schön.
Aroma bin ich schon mal begeistert.
Ich auch. Ja, dann müssen wir jetzt mal probieren, ne?
Auf jeden Fall.
Ja, dann cheers.
Cheers. Er hat eine gewisse Schärfe. Hui. Die ist dann aber schnell weg und dann wird es richtig schön süß und fruchtig. Aber angenehm. Richtig angenehm. Ganz toll. Auf der Zunge. Das ist...
Ja, fruchtig. Mhm. Also eigentlich wie in der Nase.
Mhm.
Mhm. Das ist also eine richtige schöne Fruchtmarmelade irgendwie so mit Schokolade und ich weiß auch nicht.
Ich finde es ganz spannend, wie die ganze Zeit dieses Alkoholische durchkommt, was mich bei anderen Whisky stören würde. Aber hier ist das so dezent und passt so gut zu den anderen Noten. Das ist interessant und angenehm.
Ich weiß übrigens nicht, ob der, also gefärbt ist er natürlich nicht, das darf er ja nicht. Ich weiß nicht, ob der kühl gefiltert ist, das weiß ich nicht. Die haben übrigens eine ganz alte, die Anlage ist auch super alt, also das sieht man auch. Die sind wirklich ziemlich traditionell unterwegs. Ja, und es hat auch was Keksiges auf der Zunge. Witzig. Frucht und Honig und dieses alles. Sehr untypisch für den Bourbon.
Ja.
Sehr untypisch. Ja, also von dem brauchen wir die, ich glaube, die haben, bringen sowieso nur vier Sachen raus oder drei oder vier. Mehr gibt es von denen gar nicht, also verschiedene Sachen.
Mhm.
Die müssen wir, glaube ich, alle mal probieren. Da fürchte ich, kommen wir nicht drum rum. ich bin angetan. Also das ist, der schmeckt wie ein Single Malt. Und der riecht wie ein Single Malt. Und das ist ja auch kein E drin, das ist ziemlich merkwürdig alles. Ich bin auch begeistert von der Flasche, muss ich ehrlich sagen. Die hat so einen langen, dünnen Hals nach oben. Und das sorgt dafür, dass es ganz lange, also Ewigkeiten Gluckedi-Gluckedi macht. Das ist ja bei den anderen Flaschen immer nur am Anfang so. Nachher macht das das ja nicht mehr. Bei dieser Flasche ist es am Anfang einmal, wenn du gießt, dann stellst du die Flasche wieder hin und dann macht das nochmal gluck, 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 gluck.
Ich finde ja dieses Namensgebende, in diesem Fall Red Seal, sieht hervorragend aus. Dieses drüber gegossene Wachs.
Ja, das machen die sehr tatsächlich, sehr das wird per Hand gemacht. Hm. Und jede Flasche sieht dann einzeln, das ist dann eben so ein Unikat dadurch. So. Die schmeißt man dann auch nicht so leicht weg.
Ja.
Ich finde das Emblem auch super schön, so oldschool, so überhaupt nicht überkandidelt. Das ist schon schön. Und ich glaube zu ahnen, jetzt muss ich mal gerade hier gucken. Nee, hier kann man das ja gar nicht sehen. Die haben übrigens eine tolle Homepage nebenbei. Muss man auch mal sagen. Ja. Den kriegst du auch für unter 20 Euro.
Also das ist ein hervorragender Deal.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber der ist gefährlich. Der ist gefährlich.
Mhm.
Der ist so angenehm. Also da kann man auch mal diesen einen zu viel von trinken.
Stimmt.
Das ist nämlich sehr lecker. Ja, jetzt müssen wir diesen Bourbon natürlich auch bewerten. Diesmal nicht mit steht, läuft und rennt, sondern mit unserer, auf unserer Skala von 1 bis 7.
Bin sehr versucht. Also in der Reihe der Bourbons finde ich, er hat eine 7 verdient. Hm. Ich bin mir nicht sicher, ob er mithalten kann mit unseren anderen 7s auf der Gesamtskala. Also eine 6 kriegt er auf jeden Fall. Der ist richtig lecker.
Ich bin auch total begeistert. Tatsächlich bin ich total begeistert. Also wirklich, ich finde es interessant, dass der in Amerika so unter Wert verkauft wird. Also, ich weiß nicht, ich mag den unheimlich gerne. Wirklich. Und die geben sich ja auch wirklich Mühe, dieses Zurückhaltende und nicht dieses Aufdringliche und so. Vielleicht ist es auch das, was den Amerikanern fehlt. Also, weil die normal, so ein Bourbon ist ja wirklich in your face, ne? Mhm. Das ist ja schon so. Das ist eigentlich das Gegenteil von White Turkey so ein bisschen, die ja nun genau in die andere Richtung, auf eine ganz andere Art gehen. Ich finde den aber genauso gut, auf eine wirklich, wirklich gute Art. Ich gebe dem jetzt mal eine 6, weil es gibt ja noch mehr Maker's Marks. Wer weiß, wie die noch so sind.
Platz lassen.
Ja, genau. Und der Booker's, der kann mehr. Insofern, das war ja so eine 7. Und, oder auch der Rare Breed, der ist dann komplexer und was weiß ich, was nicht alles. Aber der ist richtig toll. Das ist, also ich kann mir kaum einen Whisky vorstellen, egal ob nun Bourbon oder Single Malt, der besser geeignet wäre als All Day Drum auch. Nicht zu verwechseln mit Everyday, All Day. Also das ist schon eine sehr feine Sache, muss ich sagen. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, also toller Whisky. Wirklich. Also, ihr hört, wir sind begeistert vom Maker's Mark. Und es gab 6 Punkte von Frau Eichler und 6 Punkte von mir. Und wir haben natürlich auch das nächste Mal Themen.
Aber selbstverständlich, denn wir werden uns mit Genesis beschäftigen.
Guck.
Ja, schon nächste Woche. Nämlich mit Seconds Out bei Gehört und bei Gesehen haben wir When in Rome, Come Rain or Shine. Ja. Passend dazu haben wir ein kleines Gedicht von Anne Sexton, nämlich 45 Mercy Street. Das hat ein wenig Geschichte mit Peter Gabriel zumindest.
Ja, hat es. Mercy Street. Ist auf dem Album So drauf.
Laufendes Lexikon, der Mann.
Ja, nun, es nützt ja alles nichts. Wir werden dann bei der Seconds Out über all diese ganzen Synthesizer nochmal sprechen können, die wir heute teilweise angesprochen haben. Ist ein Live-Album. Insofern wird ganz spannend werden. Wir werden ganz viele Dinge über Genesis lernen und wir werden, aber gerade dieses Video, das sage ich gleich, das ist ein bisschen länger. Ein bisschen länger.
Bisschen länger als in 6 Stunden?
Nein, das nicht. Okay. Aber ich glaube eine Stunde 50 oder so. Ja. schon sehr lang.
Kennt man heute gar nicht mehr.
Nee.
Im Zeitalter der
Serien. Man lässt nichts aus. Also insofern, ich finde das ja schön. Ich mag die Dreier. Insofern.
Klingt gut.
Ja, bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.